Ich möchte beten, bevor wir beginnen. Psalm 28, 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Und so bitte ich dich, Vater, dass du mir jetzt hilfst, zu predigen. Und dass du uns allen hilfst zu hören. Und tu du deine Wunder in unseren Herzen. Durch dein lebendiges Wort. Durch deinen Geist. Zu deiner Ehre. Und zu unserer Freude. Amen.
Amen.
Ein Äpfel fällt nicht unter einen Birnbaum. Zu Deutsch, ein Apfel fällt nicht unter einen Birnbaum. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz schon gehört habe, aber ich denke, das ist einer der beliebten Sätze unter uns Vätern, die wir gebrauchen, um unseren Kindern zu sagen, was für ein Glück es doch ist, uns als ihre Papas zu haben. Und diese Qualitäten eines wunderbaren Apfels weitergegeben worden sind an die nächste Generation und ich ein Apfel sein darf und keine Birne sein muss. Ungefähr so in der Richtung geht's uns, wenn wir das hören. Ein Apfel fällt nicht unter dem Birnbaum, wie der Vater, so der Sohn. Und es liegt viel Glück darin, dass Väter ihren Kindern etwas weitergeben können, oder? Vielleicht feiern wir das auch heute irgendwo auch ein bisschen mit Vatertag. Es gibt sichtbare Qualitäten, die an die nächste Generation weitergegeben werden und auch unsichtbare Qualitäten. Und das ist beides gut, ja. Es gibt nicht nur die sichtbaren Qualitäten, die man erbt, so wie die Frisur zum Beispiel. Wieso lacht ihr? Sondern auch unsichtbare Qualitäten werden weitergegeben. Das ist ein Geschenk, das wir empfangen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Mein Papa zum Beispiel ist Elektrotechniker, ich bin Elektroniker und vor 2 Wochen war ich mit Elias auf einem Lötkurs, um zu sehen, ob irgendwas von diesen Qualitäten weitergegeben worden ist an meinen Sohn. Er hatte sehr, sehr viel Spaß dabei zu löten und ich habe gedacht, passt. Es ist toll, was wir weitergeben können und was wir bekommen, sichtbar oder unsichtbar. Es gibt einen Bereich im Leben, bei dem das allerdings nicht funktioniert. Es gibt eine Sache, die nicht über die Gene weitergegeben wird. Und das ist der Glaube. Die Erkenntnis Gottes. Das sind Dinge, die dir nicht in die Wiege gelegt sind durch deine Eltern. Das ist nicht etwas, das sich automatisch von den Eltern auf die Kinder fortsetzt. Es ist keine Sache, die in den Genen liegt. Obwohl wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden für unsere Kinder. Und wir haben hier im Buch Daniel in Kapitel 5 ein Beispiel dafür, wie das aussieht, dass Gottes Erkenntnis, obwohl sie da ist in der vorhergehenden Generation, sich in der nächsten Generation in keiner Art und Weise niederschlägt. Nämlich so wie bei Nebukadnezar und seinem Sohn Belshazzar in Daniel 5. Nebukadnezar war eigentlich Belshazzars Großvater, aber der Text stellt uns das Verhältnis als Vater-Sohn dar. Und der Kontrast zwischen dem Ende von Kapitel 4 und dem Anfang von Kapitel 5 könnte kaum größer sein, wenn wir diese beiden Männer nebeneinander stellen. Der Nebukadnezar, der am Ende des 4. Kapitels Gottes Herrschaft anerkennt, und sich demütigt vor dem Allmächtigen. Und am Anfang von Kapitel 5, König Belshazzar, sein Sohn, Nachkomme, der Gott ins Gesicht lästert. Und die Grundbotschaft dieses Kapitels ist wohl die, dass egal wie die vorhergehende Generation auf Gott reagiert hat, jede neue Generation muss ganz neu für sich zu Gott bekennen. Und dennoch ist es schon so, dass es auch einen Unterschied macht, oder? Ob jemand gläubige Vorfahren, gläubige Eltern hat, gläubige Großeltern hat oder nicht. Es macht einen Unterschied. Ob Eltern Gotteserkenntnis haben oder nicht. Denn auch das ist Gottes gütiges Reden ins Leben von Menschen. Wenn die Eltern gläubig sein dürfen, den Kindern Wahrheiten mitgeben, dann ist das Gottes Geschenk an diese Kinder, die Gottes Wahrheit vermittelt bekommen haben. Und so werden solche Eltern oder Großeltern auch Teil von Gottes Handschrift im Leben ihrer Kinder. Gottes Handschrift im Leben der Kinder passiert auch durch die Eltern, die gläubig sind. Und es ist Teil von Gottes gütigem Reden in unserem Leben. Und wir alle haben Menschen gehabt in unserem Leben, die Gottes Wahrheit in unser Leben hineingesprochen haben. Vielleicht waren es nicht die Eltern, aber es war jemand anders. Wir alle haben Gottes Handschrift gesehen im Leben derer, die uns im Glauben weitergebracht haben. Und wie wahr das ist, wird deutlich auch in diesem tragischen Beispiel hier, in Daniel 5, Belshazzar, der Gottes Handschrift in seinem Leben gesehen hat, durch seine Vorfahren, durch Nebukadnezar. Durch all dieses Wirken in Kapitel 1 bis 4 hat Gottes Handschrift im Leben Belshazzars Form angenommen. Aber Belshazzar wollte diese Handschrift nicht erkennen und den Gott dahinter nicht anerkennen. Und wir gehen durch diese Geschichte, um unsere Lehren daraus zu ziehen, selber auch. Und ich habe drei Punkte heute Morgen mitgebracht, die uns durch diesen Text führen. Der erste Punkt ist Gottes Handschrift an Belshazzars Wand, Verse 1 bis 9. Punkt 2 ist Gottes Handschrift in Belshazzars Leben, Verse 10 bis 24. Und der dritte Punkt ist Gottes Handschrift auf Belshazzars Grab, Verse 25 bis 29. Das sind die drei Punkte für heute Morgen. Punkt 1, Gottes Handschrift auf Belshazzars Wand, Vers 1 bis 9. Nun, wenn wir mit Belshazzar konfrontiert werden, er bekommt insgesamt nur ein Kapitel in diesem Buch, anders als Nebukadnezar, der schon 4 Kapitel bekommen hat an Aufmerksamkeit. Belshazzar bekommt nur ein Kapitel und das erste, das wir über Belshazzar lernen, ist, dass er seine Höchsten einladet, so wie das Nebukadnezar auch gemacht hat, in Kapitel 2 beispielsweise, und Wein trank vor seinen 1000. Das ist das spezielle Merkmal, das wir hier vermittelt bekommen über Belshazzar, dass er seine 1000 Großen eingeladen hat, ein prächtiges Mahl trank, und sein Beitrag an dieses Mahl war, dass er Wein trank vor diesen 1000 und sich selbst so in den Mittelpunkt stellte. Und ich glaube, Belshazzar war ein bisschen weniger ambitioniert als Nebukadnezar, sein Großvater. Nebukadnezar hat, um sich Ansehen zu verschaffen, immerhin eine große Goldstatue aufgestellt, um sich einen Namen zu machen. Er war immerhin ambitioniert genug, das zu tun. Belshazzar veranstaltet, um sich einen Namen zu machen, ein Saufgelage. Nicht sehr beeindruckend, oder? Seine 1000 Großen einzuladen und sich mit Wein zu betrinken. Vielleicht war Belshazzar recht jung. Sein Vater Nabonidus, der eigentlich den Thron innehatte, war im Ausland längere Zeit und Belshazzar war wohl als Regent eingesetzt worden zwischenzeitlich. Vielleicht war er einfach jung und wusste nicht besser, wie es zu tun ist, um sich Eindruck zu verschaffen, als sich ordentlich zu betrinken. Die Tatsache ist, dass mit Sauferei sich niemand beeindrucken lässt. Wahrscheinlich. Oder? Und so nimmt er seine Sauferei, zu was Besserem reicht es nicht, und um die Leute doch irgendwie zu beeindrucken, vielleicht hat er gemerkt, dass es nicht funktioniert, um die Leute doch irgendwie zu beeindrucken, kommt ihm eine Idee. Wenn ich schon nur saufen kann, dann wenigstens aus dem Geschirr Gottes. Vers 2. Während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belshazzar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen, seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Immerhin Wein aus geheiligten Gefäßen. Und vielleicht ist das für uns auch weniger beeindruckend, das zu tun, aber selbst für Heiden war das eine sehr mutige Sache. Selbst für einen Heiden war es nicht normal, so etwas zu wagen. Aus geheiligten Gefäßen zu trinken, schon allein aus Aberglaube. Schon allein aus Aberglaube würde es kein Heide damals im babylonischen Reich jemals wagen, aus geheiligten Gefäßen zu trinken. Schon allein aus der Angst des Zorns der Götter. Aber Belshazzar lässt die Gefäße Gottes bringen, um daraus zu trinken und um zu sagen, ich trau mich was. Vers 3, da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen, seinen Nebenfrauen. Da war keinerlei Gottesfurcht, keinerlei Ehrfurcht, sondern pure Gotteslästerung in Belshazzars Aktion hier. Sie tranken Wein, Vers 4, und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Das war nicht nur ein Trinkgelage, sondern auch ein Spottgelage dem heiligen Gott gegenüber. Was Belshazzar wohl nicht ahnte, war, dass diese geheiligten Gefäße nicht nur Gefäße eines Gottes waren, sondern die Gefäße des einen Gottes, des Allmächtigen. Und Gott sieht nicht nur zu, sondern er sendet Belshazzar eine Botschaft in eigener Handschrift, Vers 5. Im selben Augenblick noch erschienen Finger einer Menschenhand, die geschrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes erschienen, und der König sah die schreibende Hand. Und das muss schon sehr eigenartig aussehen, oder? Wenn wir uns das vorstellen, die 1000 und der König auf seinem Thron mit einem Becher Wein, alle betrinken sie sich, und plötzlich erscheint eine Nachricht auf der gegenüberliegenden Wand. Ich meine, wir bekommen Nachrichten ja dauernd, oder? Wenn es piepst auf unsere Handys. Aber hier saß Belshazzar ohne Handy, ohne Beamer, und plötzlich erscheint die Handschrift auf der Wand. Geschrieben von mysteriöser Hand in mysteriösen Lettern: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Was um alles in der Welt hat das zu bedeuten? Und Belshazzar hatte keine Ahnung, was es bedeutet. Aber alle wussten eines: die Saufparty ist vorbei. Und dem König war seine Großkotzigkeit ordentlich vergangen in dem Moment. Wir sehen es in Vers 6, das wird uns sehr schön beschrieben. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs. Wahrscheinlich wurde er nicht rotbackig, sondern kreidebleich. Und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern. Er sank von seinem Thron, seine Knie schlotterten, und der halb betrunkene Großkotz Belshazzar verwandelte sich vor seinen 1000 in einen erbärmlichen, zitternden, kreidebleichen Haufen Elend. Deine Party, Belshazzar, ist vorbei. Und Belshazzar wusste nicht, was die Message bedeutet, die Nachricht, aber er wusste, dass es keine guten Neuigkeiten waren. Das wusste er. Sonst wäre er nicht so kreidebleich oder grün oder was auch immer im Gesicht geworden. Seine Knie hätten nicht geschlottert und er wäre nicht so erschrocken gewesen, aber er wusste, das kann nichts Gutes bedeuten. Und was ihn statt Neugier solche Angst erleben lässt hier, war wahrscheinlich sein schlechtes Gewissen. Das geheiligte Geschirr Gottes zu nehmen, noch in der Hand zu halten und sich vor seinen 1000 Ehre und Anerkennung anzutrinken und dabei auf frischer Tat ertappt zu werden. Und er schrie, Vers 7, er schrie: mit lauter Stimme um Hilfe quasi. Wahrsager, Traumdeuter, Chaldäer, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Große Belohnung aus großer Verzweiflung. Helft mir! Was um alles in der Welt hat das zu bedeuten? Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belshazzar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich, wohl noch mehr, und seine Großen waren auch ganz verwirrt. Wenn der König nicht weiß, was daraus machen, wer dann? Was um alles in der Welt hat das alles zu bedeuten? Und es ist irgendwie eigenartig, oder? Dass Gott einerseits so klar redet zu Belshazzar. Ich meine, eine sichtbare Hand an der Wand. Deutlicher geht's doch gar nicht, oder? Sowas vor Augen zu bekommen. Klarer könnte Gott sich doch wohl nicht ausdrücken. Und doch gleichzeitig lässt er das, was er sagt, im Dunkeln. Durch Zeichen, die nicht zu erkennen sind. Warum? Warum dieses Rätsel? Warum nicht gleich Klartext? Warum schreibt Gott hier so deutlich und doch unkenntlich? Und ich denke, die Antwort liegt darin, dass Belshazzar alles wissen hätte müssen, was Gott zu sagen hat. Es war nicht das erste Mal, dass Belshazzar Gottes Handschrift gesehen hat. Vielleicht das erste Mal so im Klartext, aber nicht das erste Mal in seinem Leben. Er hatte Gottes Handschrift gesehen. Ganz deutlich. Und zwar durch das Wirken und Tun Gottes im Leben seines Vaters Nebukadnezar. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gottes Handschrift in Belshazzars Leben. Vers 10 bis 24. Der König hat Gottes Handschrift in seinem Leben schon lang erlebt und wird jetzt daran erinnert. Der König ist fix und fertig. Seine Tausend wissen auch nicht, was zu tun ist. Was tut der König? Er ruft seine Mama. Auf Wunsch des Königs kommt die Mama zur Saufparty. Offenbar war sie nicht eingeladen, würde ich auch nicht tun. Und sie beruhigt ihren Sohn. Sie sagt, deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht, Belshazzar. Mit anderen Worten, meine Güte, reiß dich zusammen, Junge. Du solltest echt wissen, was zu tun ist. Du solltest wirklich wissen, was zu tun ist. Reiß dich zusammen. Du willst wissen, was die Schrift heißt? Vers 11. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit, gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König. Merken wir das, was die Mutter hier tut. Erinnere dich an deine Herkunft, an deine Erziehung. Erinnere dich an das, was du gesehen hast. Dreimal, dein Vater. Du solltest es wirklich besser wissen, Belshazzar. Weißt du nicht mehr, wie dein Vater damals Träume hatte? Und niemand sie deuten konnte, außer Daniel. Erinnerst du dich nicht mehr, dass Gott schon so oft geredet hat im Leben deines Vaters? Hast du nicht schon so oft im Leben deines Vaters Gottes Handschrift gesehen? Er hatte den lebendigen Gott schon kennengelernt. Hatte seine Macht und seine Größe erlebt, seine Güte und Geduld, hatte Gottes Handschrift gesehen in seinen Träumen. die Daniel ihm ausgelegt hatte, und hatte diese Dinge weitergegeben an seinen Sohn Belshazzar, das war Nebukadnezar. Hast du nicht schon Gottes Handschrift gesehen im Leben deines Vaters, Belshazzar? Und natürlich hatte Belshazzar das gesehen. Er war Nebukadnezars Sohn, Enkel. Natürlich wusste er um alles, das Gott im Leben Nebukadnezars getan hat. Aber er scherte sich einen Dreck darum, was Gott im Leben seiner Vorfahren, im Leben seiner Eltern, seiner Großeltern getan hat. Es war ihm einfach egal. Und deshalb erinnerte er sich nicht mehr an Daniel. So lasse man nun Daniel rufen, sagt seine Mutter. Der wird dir die Läutung sagen. Und Daniel tritt vor Belshazzar. Und wenn Belshazzar sich nur auch ein bisschen was zu Herzen genommen hätte davon, was Gott im Leben seines Vaters Nebukadnezar schon gezeigt hätte, dann hätte Belshazzar sich erinnert an, wer Daniel ist. Und er hätte auch gewusst, was zu tun wäre. Er hätte auch gewusst, dass Daniel niemals seine bedeutungslosen Geschenke annehmen würde. Das hätte er gewusst. Er hätte sich erinnert an die Worte Daniels, die schon sein Vater Nebukadnezar zu hören bekommen hatte. Daniel 2. Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und ich bin überzeugt, dass Belshazzar diese Worte kannte. Und deswegen wiederholt sie Daniel hier nicht, sondern sagt nur, behalte du deine Geschenke für dich selbst. Belshazzar war Gottes Handschrift völlig schnurzpiepegal gewesen. Und deswegen hatte er Daniel nicht gekannt und wusste auch nicht, dass er mit seinen Geschenken keinen Erfolg haben würde. Und Daniel bestätigt all diese Dinge und erinnert Belshazzar daran, dass er eigentlich alles besser wissen müsste. Wir sehen ab Vers 18, dass Daniel nicht die Handschrift entziffert. Er sagt zwar in Vers 17, jedoch will ich die Schrift dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. Daniel ist bereit, ihm diese Schrift an der Wand Gottes Handschrift zu entziffern. Aber bevor er das tut, entziffert er Gottes Handschrift in Belshazzars Leben. Ab Vers 18. Und er sagt, O König, Gott der Allerhöchste hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker. Und er rezitiert praktisch, was Gott Nebukadnezar, deinem Vater Belshazzar, schon gegeben hat. Daniel liest Belshazzar die Handschrift Gottes in seinem Leben vor. Vers 20, da sich aber sein Herz Nebukadnezar erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und so weiter und so fort. Du kennst die Geschichte, Belshazzar. Und jetzt kommt das Urteil in Vers 22. Was hat Belshazzar aus der Handschrift Gottes im Leben seiner Vorfahren gemacht? Was hat er daraus gemacht? Vers 22. Nichts. Du aber, Belshazzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Du, Belshazzar, hast Gottes Handschrift ignoriert. Und deswegen kannst du sie jetzt nicht verstehen. Sondern du hast den lebendigen Gott herausgefordert. Hast aus seinen Tempelgefäßen Wein getrunken, um dir Ehre anzutrinken vor deinen Tausend. Und hast leblose Götzen angebetet und Gott null Anerkennung gezeigt, obwohl du das alles wusstest. Und es ist keine Umkehr mehr möglich. Die Handschrift, die Belshazzar auf der Wand sieht, ist kein Ruf zur Umkehr, sondern ein Ruf zum Gericht. Und erst jetzt entziffert Daniel die Schrift. Nachdem er Gottes deutliche Handschrift im Leben Belshazzars aufgezeigt hat, entziffert er die Schrift an der Wand, Vers 25, so aber lautet die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel, du bist auf einer Waage gewogen worden und so leicht erfunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Und in derselben Nacht wurde Belshazzar, der König der Chaldäer, umgebracht. Zu lange hatte er Gottes Handschrift in seinem Leben ignoriert. Und Gottes Handschrift auf der Wand wird zu Gottes Handschrift auf Belshazzars Grab. Und vielleicht wundern wir uns, wenn wir dieses Kapitel lesen und uns darüber wundern, warum Gott mit Belshazzar so kurzen Prozess macht, wenn er mit Nebukadnezar so geduldig war. Ist doch unfair, oder? Das ist nicht unfair. 4 Kapitel lang geht Gott Nebukadnezar nach, zeigt Geduld, zeigt Erbarmen, redet wieder, zeigt wieder Erbarmen, stellt wieder her. Aber hier, warum? Warum der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass Gott Belshazzar alles schon gesagt hatte, was er wissen musste. Belshazzar hat mehr gewusst, als nötig war für seine Umkehr. Und umso schneller und härter erfolgte deswegen das endgültige Urteil. Auch er hatte die Handschrift Gottes gesehen, wie Nebukadnezar sie gesehen hat. Und deswegen wurde die Handschrift auf der Wand zur Handschrift auf seinem Grab. Was machen wir aus dieser Geschichte? Was lernen wir daraus? Ich glaube, es gibt ein paar Prinzipien, die wir hier ableiten können. Und zwar erstens, dass wir Menschen Meister darin sind, Gottes Handschrift in unserem Leben zu ignorieren. Wir sind wirklich Meister darin. Es gelingt uns wirklich vortrefflich, uns anderen Dingen zuzuwenden und Gottes Handschrift in unserem Leben zu ignorieren, auszublenden, wegzudiskutieren, wegzurationalisieren, um uns in der Illusion selber zu wägen, dass Gott von mir eigentlich eh nichts möchte. Wir Menschen sind wirklich ausgezeichnet darin. Aber Gottes Handschrift taucht in jedermanns Leben auf, in jedem Einzelnen. Vielleicht nicht durch so eine Hand an der Wand, aber zumindest schon mal durch die Schöpfung. Und das bezeugt uns Gottes Wort. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Wir sehen Gottes Handschrift in seiner Schöpfung. Und Paulus bestätigt das in Römer 1, dass niemand eine Ausrede hat. Niemand hat eine Entschuldigung zu sagen, ich habe von Gott nichts gewusst. Gottes Handschrift ist deutlich. Aber wir Menschen sind Meister darin, Gott zu ignorieren. Und diese Selbsterkenntnis ist wichtig, weil es uns lehren würde, besser zu hören. Und vielleicht für die Frage offen zu werden, hat Gott mir etwas zu sagen? Und das ist jetzt aus der Perspektive von Leuten, die ihren Weg nicht mit Gott gehen. Besonders deutlich wird Gottes Handschrift tatsächlich durch gläubige Eltern und Angehörige. Es ist ein immenses Privileg für diejenigen, gläubige Angehörige oder Eltern zu haben. Das ist ein immenses Privileg. Das ist ein immenser Segen. Dass ich in einem Elternhaus aufwachsen durfte, wo meine Eltern mir das Evangelium gelehrt haben, mir Gottes Erkenntnis vermittelt haben, ist ein immenses Vorrecht. Es ist ein Privileg und ein Segen, für den wir dankbar sein können. Gleichzeitig ist Gottes Anspruch an solche Leute, die diese Handschrift so deutlich in ihrem Leben bekommen haben, ist Gottes Anspruch auch größer. Weil Gott viel eher sagen kann, obwohl du das alles gewusst hast, hast du dich nicht gedemütigt. Es ist eine Ermutigung, die Handschrift Gottes im Leben unserer Kinder sein zu können oder Freunde oder Arbeitskollegen. Es ist gleichzeitig für die Leute, die betroffen sind, eine Warnung, das nicht zu ignorieren. Weil der Anspruch Gottes an sie größer ist. Weil auch Gottes Offenbarung in ihrem Leben größer ist. Mit diesem Privileg kommt auch eine Verantwortung, Gottes Handschrift nicht zu ignorieren. Und während es ein großes Privileg ist, dass wir unseren Kindern vermitteln dürfen, was Gott in unserem Leben getan hat, was Gott in seinem Wort lehrt, muss doch jede Generation selber diese Entscheidung treffen. Niemand kann sich auf dem Glauben der Eltern, Großeltern ausruhen. Niemand kann das. Jeder selbst muss vor Gott stehen. Jeder selbst muss sein Vertrauen auf Jesus setzen, lieber früher als später. Vor allem für die, die Gottes Handschrift schon so deutlich zu sehen bekommen haben. Unser Gebet ist hoffentlich, dass unsere Leute, die uns nahestehen, nicht nur die Kinder, auch die anderen Angehörigen, auch die Arbeitskollegen, die Leute, die uns nahestehen, Gottes Handschrift erleben mögen durch unser eigenes Leben und Gott Gnade schenken möge, dass sie dadurch umkehren. Das soll unser Gebet sein. Ich könnte hier eine Predigt halten für ungläubige Kinder gläubiger Eltern und sie speziell herausfordern, dass sie speziell herausgefordert sind, die Handschrift Gottes in ihrem Leben durch ihre Eltern nicht zu ignorieren. Für uns bedeutet es, dass wir Gottes Handschrift auch sein sollen im Leben unserer Kinder. Und wir uns dessen bewusst sind, dass wohin wir auch gehen, Gottes Handschrift sichtbar sein möge durch das, was wir tun, durch wie wir interagieren am Arbeitsplatz, in der Schule oder zu Hause, in den eigenen vier Wänden oder in der Nachbarschaft. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich hinausgehe und mit meinen Nachbarn interagiere, dass sie Gottes Handschrift sehen, dadurch, wie ich lebe. Ich wünsche mir das für die Freunde, die ich habe. Ich wünsche mir das für die Arbeitskollegen, die da sind. Ich wünsche mir das in unseren Interaktionen, wenn wir Gemeindeveranstaltungen haben. Ich wünsche mir für Freitagabend, wenn wir kegeln gehen, dass die Menschen Gottes Handschrift sehen darin, wie wir das tun. Und ob wir uns unterscheiden von denen, die selbst Gottes Handschrift noch nie gesehen haben in ihrem eigenen Leben. Ich würde mir wünschen, dass Gottes Handschrift in uns sichtbar wird, in der Art, wie wir leben, feiern und sind. Und wir wissen, dass wir das oft nicht sind, oder? Ich kenne die Momente in meinem Leben, wo ich mir denke im Nachhinein, diese Interaktion, ich glaube, nicht viel von Gottes Handschrift ist durchgekommen, wie ich das jetzt gehandhabt habe. Wie ich hier jetzt geredet habe, wie ich hier jetzt geholfen oder nicht geholfen habe, wie ich hier jetzt gefeiert habe. Und uns allen passiert das, oder? Und auf jedem unserer Grabsteine müsste eigentlich stehen, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das ist, was wir verdienen würden. Aber die gute Nachricht ist, dass Gottes Handschrift noch viel deutlicher geworden ist, als es jemals werden kann, durch eine Schrift an der Wand, nämlich durch Jesus. Dort ist Gottes Handschrift am sichtbarsten geworden, am klarsten für alle. In Jesu Leben, Sterben und Auferstehen. Und das Beste daran ist, dass Gott uns in Jesus nicht nur so klar aufgezeichnet hat, wie ein Leben aussieht, wie er es sich wünscht, sondern dass durch dieses Leben und diesen Tod und diese Auferstehung Jesus kommt, unsere Grabsteine leer wischt und raufschreibt, es ist vollbracht. Was wir zu hören bekommen, ist, es ist vollbracht. Und darum wollen wir Gottes Handschrift sichtbar werden lassen, oder? Wir wollen, dass Gottes Handschrift, Gottes Gnade in unserem Leben sichtbar wird, weil am Ende unseres Lebens auf unseren Grabsteinen stehen wird, es ist vollbracht, nicht der Tod, sondern das ewige Leben. Und ein Vorgeschmack dessen, wie das aussieht, das ewige Leben, dürfen wir jetzt schon sein in dieser Welt als Geheiligte, die ein Leben in dieser Welt so leben, dass es Gottes Handschrift sichtbar macht. Zur Errettung und zur Erlösung derer, die sie sehen. Das ist unsere Motivation. Und unser Gebet möge sein, dass Menschen Gottes Handschrift erkennen in unserem Leben und die Demut Nebukadnezars finden und Gott anerkennen mögen, als der er ist. Das ist unser Gebet. Und unser Gebet ist folgendes. Herr Jesus, ich danke dir so, dass auch wenn ich fall, dass die Worte auf meinem Grabstein sind, es ist vollbracht. Ich danke dir, dass du mich errettet hast und dass du mir vergibst und mich reinigst immer. Und deine Handschrift mehr und mehr sichtbar werden möchtest in meinem Leben. Zu deiner Ehre, zu unserer Freude und zum Heil für viele. Amen. Amen.